Lukas, ich muss dir was ganz Schlimmes erzählen.
Oh nein.
Jetzt haben die Vogue-Bubble hat uns auch noch Frankenstein geklaut.
Nein. Was denn noch alles?
Was nicht? Wo hören die auf? Es wird immer schlimmer, sage ich dir.
Frankenstein, okay, da bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt. Herzlich willkommen erstmal zum Filmmagazin. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo.
Wir sind Lukas und Martin. Martin und Lukas, respektive der eine oder der andere. Wer findet ihr selber raus, wenn ihr uns zum ersten Mal hört? Alle, die uns schon häufiger hören, wissen es natürlich. Nee, kleinen Spaß, ich bin Lukas. Du bist Martin, mit mir verbunden am anderen Ende der Leitung.
Wir sind mal heute mal wieder übers Internet verbunden, weil es heute die Zeitplanung der Woche nicht anders zugelassen hat. Aber Gott sei Dank, dank dieser modernen Technik sollte auch alles funktionieren. Ich bin auch ganz schön hier verkabelt, muss man sagen, weil ich erst mit meinem Laptop hier machen musste, weil ich vertraue meinem Desktop-Rechner nicht so sehr. Deswegen, wenn ihr das von außen seht, weil das sieht ein bisschen lustig aus. Wenn es aber alles gut aussieht, dann habe ich alles richtig gemacht. Deswegen ist es auch mal wieder lustig. So eine Remote-Aufnahme ist immer noch ein bisschen was anderes, habe ich das Gefühl, weil wir uns nicht ganz so sehr ins Wort fallen können. Ja. Da können wir mehr monologisieren, glaube ich.
Ja. Die, die jetzt sagen, hä, wie sehen? Ich höre doch einen Podcast. Das stimmt. Wir sind ein Podcast, aber uns gibt es auch seit einiger Zeit jetzt, ich glaube schon jetzt seit Sommer vergangenen Jahres wieder, muss man sagen, auf YouTube zu sehen. Also wenn ihr mal reinschauen wollt und uns beim Sprechen zuschauen wollt, könnt ihr das gerne auf YouTube tun. Aber ansonsten alles andere ist auch genauso gut. So viel Zusatzcontent bietet das Visuelle jetzt nicht. Wir sind ja auch, sie sind und bleiben ja auch ein Podcast. Was machen wir? Wir sprechen über Filme und Serien und alles, was so Bewegtbild ist. Und das machen wir einmal die Woche. Und zwar ist der Ansatz, so ein bisschen gesellschaftliche Themen auch anzusprechen. In der vergangenen Folge haben wir über Sherlock Holmes gesprochen und wie Sherlock Holmes einmal ja in Nazi-Deutschland einen Film bekommen hat. Und danach auch in Großbritannien beispielsweise Sherlock Holmes als Nazi-Jäger-Filme entstanden sind. Also es ist eine ganz kuriose Geschichte. Hört da mal rein. Es geht auch um eine Liste, auf der man nicht so gerne stehen sollte, finde ich. Vergangene Folge Sherlock Holmes. So viel dazu. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Was wir aber auch machen, ist, wir sprechen auch über aktuelle Releases ab und zu mal, wenn es sich anbietet, würde ich sagen. Und dieses Mal bietet es sich tatsächlich an, denn Martin war im Kino.
Richtig, ich war gestern im Kino. Deswegen habe ich dann auch einen Film mitgebracht, über den man, glaube ich, sehr gut reden kann, weil er tatsächlich auch so ein bisschen eine Version eines anderen Films ist, über den wir schon mal gesprochen haben, der sehr in der Popkultur besprochen wird. Und da ist dieser Film nochmal so eine kleine Ergänzung vielleicht oder eine Modifikation vielleicht auch oder vielleicht nochmal die bessere Variante vielleicht sogar. So wird da gerade gehandelt auch teilweise. Deswegen ist das, glaube ich, nur ein Film, über den ich sehr gut sprechen kann. Deswegen habe ich den mal für diese Woche mitgebracht. Aber ihr könnt uns auch jederzeit selber Ideen schreiben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist. Irgendein Trend, ich bin auch letztens darüber gestolpert, da weiß ich noch nicht, ob das sich für ein Thema eignet, weil manchmal ist sowas, warum gibt es das eigentlich so häufig im Film? Ich hatte da ja einmal über Fischfabriken, falls du dich daran noch dran erinnerst, und so die Montage oder Fließbandarbeit, warum das häufig Fließbandarbeit und eine Fischfabrik und Fischkonservendosen, das wird ganz häufig im Film eingesetzt, um so die kapitalistische Arbeitsweise zu kritisieren. Warum ist das eigentlich so? Und mir ist jetzt wieder was Zweites aufgefallen. Das ist nämlich in deutschen Filmen, ist ganz häufig, sind die so sentimental aufgeladen, dass es irgendeine Lebensreise geben muss, dass man irgendwas nachholen muss. Also irgendwie, wir machen jetzt einen Roadtrip einmal und wir holen irgendwas nach, was wir in den letzten Jahrzehnten irgendwie verpasst haben. Irgendwie so ein Mit-50er, der irgendwie jetzt nochmal wissen will, jetzt nochmal so seine Bucketlist durchstarten will und nochmal alles das machen will, was er bisher noch nicht gemacht hat. Es gibt irgendwie ganz, ganz viele Beispiele dafür. Es gab erst letztens, ist irgendwie 1 Million Minuten oder so heißt er, mit Tom Schilling unter anderem, wo es genau auch wieder diese Story ist. Das habe ich irgendwie in ganz vielen deutschen Filmen zu sehen. Ich weiß gar nicht, liegt das irgendwie daran, dass die häufig gefördert werden von der Förderlandschaft oder woran? Warum gibt es das so häufig?
Boah, das wäre jetzt aber harte
Psychologie,
aber ich weiß nicht, vielleicht hat das aber was ein bisschen mit Vanity, müsste man mal gucken, ob diese Filme oft von Regisseuren, nehme ich mal an, gemacht werden, die irgendwie in der Midlife-Crisis sind oder
ja,
so.
Das ist so eine These,
weiß
ja.
Weiß ich nicht genau. Ist es wirklich erstmal nur eine Arbeitshypothese, die müsste man mal evaluieren, ob das tatsächlich so ist. Also, dass es vielleicht auch öfter das Gefühl einfach gibt, was verpasst zu haben, neben der ganzen Arbeit, der ganzen Lohnarbeit, dem ganzen anderen Zeug, was man so machen muss. Und deswegen werden auch Filme darüber gedreht, nehme ich mal an.
Ja, Auf jeden Fall. Deswegen, aber falls euch weitere solcher Story-Konstruktionen auffallen, dann schreibt die uns sehr, sehr gerne. Vielleicht gibt es dann da ja auch eine Geschichte, dass das auch ein bisschen oder mehrere Gründe. Ist wahrscheinlich selten, dass es nur einen Grund dafür gibt, dass das so aussieht. Aber falls euch auch sowas auffällt, irgendwelche klischeehaften Erzählungen oder so, dann schreibt uns die sehr, sehr gerne über Instagram. Vor allen Dingen sind wir ja erreichbar, als auch über unsere Webseite filmmagazin.audio. Dort gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, als auch Kommentarmöglichkeiten. Deswegen da auf jeden Fall vorbeischauen. So, das wäre sich mir davor vorgeplänkt. Hast du noch irgendwas, Lukas?
Nö, du kannst gerne anfangen. Über welchen Film geht es denn überhaupt?
Wir reden über Poor Things. Über den hatten wir, glaube ich, zumindest ganz kurz auch bei unserer Jahresvorschau auch gesprochen, weil Anfang des Jahres in Deutschland ist immer gutes Jahr, weil da kommen die ganzen Oscar-Filme. Oder sehr spannende zumindest sein. Das müssen ja nicht immer gute Filme sein, die man sieht, aber da kommen viele, die zumindest vom Kritiker-Echo her sehr gut angekommen sind. Die kriegen in den USA meistens dann so zum Herbst kommen die raus, bei uns kommen die immer Anfang des Jahres raus, damit man immer noch sagen kann, hier, der hat jetzt für 11 Oscars nominiert, was ja im Falle von Poor Things auch so ist. Deswegen war ich da auch gestern, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, gestern im Kino und habe mir den angeschaut, weil ich auch den Regisseur dahinter sehr interessant finde, Georgios Lanthimos. Er ist ein Grieche, der hat jetzt schon auch einige Filme gemacht in den USA, darunter Lobster, Killing of the Sacred Deer und sein bekanntester wahrscheinlich The Favourite mit Emma Stone und die er sich auch hier auch wieder geschnappt hat für seinen neuesten Film. Und der hat eine sehr, sehr eigene Bildsprache vor allen Dingen, der Georgios Lanthimos, der macht immer sehr, sehr gerne Fischaugenoptik. Sobald man das häufiger in Filmen sieht, weiß man immer sofort, das ist einer seiner Filme, als auch sein Humor, der ist auch immer sehr abgedreht so ein bisschen. Das sind immer nicht so wirklich reale Figuren, auch so ein bisschen bösen Humor. Und alles ist so um 300% übertrieben. Also wie die Figuren reden und handeln, was sie machen. Und alles auch ein bisschen weird. Alle verhalten sich auch komisch. Aber wirklich eine total eigene Bildsprache mit seiner Fischaugenoptik, also vom Inhalt her. Immer sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel in Lobster, seinem ersten amerikanischen Film, ging es darum, dass Leute sich in einen Hummer verwandeln. Mehr oder weniger. Oder einen Mensch sich in einen Hummer verwandelt. Also auch schon eine verrückte Idee. Und Poor Things schlägt genauso in diese Kerbe. Der im Prinzip, ich habe es ja mit meiner überspitzten Intro ja auch schon angedeutet, geht es hier um eine feministische Variante von Frankenstein. Also ich steht hier eine Frankensteins Braut oder zumindest eine weibliche Frankenstein-Figur im Vordergrund. Und das ist immer eine sehr interessante Ausgangslage. Das basiert auch auf einem Roman aus den 90er Jahren. Anders als bei seinen früheren Filmen hat Georgios Lanthimos hier dann wirklich einen Roman, den er verarbeiten kann. Aber man merkt von der ersten Minute an, dass es sein Film ist, weil es auch direkt mit seiner künstlichen Bildsprache auch direkt startet. Der Film beginnt nämlich mit einem Selbstmord. Wir sind im England des 19. Jahrhunderts und dort springt eine schwangere Frau von der Tower Bridge in London. Und der Leichnam dieser Frau wird vom Chirurgen Godwin Baxter aus dem Meer oder aus dem Fluss gefischt. Und weil das so ein crazy Chirurg ist, sagt er sich natürlich, Mensch, dieses Leichnam kann ich ja wiederbeleben. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Was er dann auch tut, aber was das Problem ist, dass dieser Leichnam ist schon hirntot gewesen und die Frau ist schon hirntot. Deswegen ist mit dem Wiederbeleben schwierig, aber sie war ja schwanger. Also was mache ich dann natürlich? Ich mache natürlich das Gehirn des Säuglings, mache ich in den Körper der Toten und belebe die dann wieder durch ein paar Elektroschocks. So, das ist so die Ausgangslage. Das ist dann Emma Stone, die als Bella Baxter dann wieder erweckt wird. Sie kann sich nicht mehr an ihr früheres Leben erinnern und ist nun eine erwachsene Frau mit dem Gehirn eines Säuglings. So, das ist die Ausgangslage. Klingt das für dich erstmal interessant, Lukas? Bist du erstmal on board mit dieser Prämisse?
Das klingt erstmal crazy und so gar nicht so richtig nach der Originalvorlage. Wer ja. Mary Shelleys Frankenstein schon mal gelesen hat, natürlich geht es auch um so eine Prometheus-Geschichte. Also unser Hauptakteur sozusagen nimmt sich oder forscht sozusagen auch in Sachen Alchemismus und schafft daraufhin ein Monster, Frankensteins Monster, das was fälschlicherweise oft selbst als Frankenstein bezeichnet wird, das stimmt aber nicht, denn Victor heißt eigentlich Frankenstein mit Nachnamen, das ist der Hauptcharakter. Seine Schöpfung sozusagen gerät außer Kontrolle und er hat dann selber Angst davon und zieht, glaube ich, auch Morden durch Schottland irgendwie. Also das ist so ein bisschen die Grundgeschichte vom Original Frankenstein. Also hat man mehr von der Originalgeschichte genommen als die Idee aus Körperteilen etwas zusammenzubauen, oder?
Ja, das war es im Prinzip so auf 3D. Und ich glaube, so ein bisschen zumindest die Idee, dass dann dieses neue Leben ja sozusagen ja außerhalb unseres eigentlichen Lebens stattfindet, oder dass das Frankenstein-Monster natürlich von der Gesellschaft irgendwie, zumindest in dem bei Frankenstein, ja außerhalb der Gesellschaft steht und irgendwie Angst erzeugt. Bei Bella ist es genau umgedreht. Da interessieren sich alle Leute auf einmal für sie, weil sie natürlich eine junge Frau ist, eine schöne Frau ist, und die deswegen da eher dann das Gegenteil erzeugt. Aber es ist zumindest auch so, dass dieses neu erweckte Leben irgendwie mit dieser alten Welt erstmal klarkommen muss, mit den Regeln der alten Welt. Das steht da auch ganz, ganz große Forderung. Aber ansonsten hast du recht, hat es nicht viel eigentlich mit Frankenstein zu tun, sondern wirklich nur diese ganz, ganz simple, oder nee, nicht so simple, aber diese Grundidee wirklich sich zu nehmen. Und was ist eigentlich, wenn wir hier ein neues Leben erschaffen? Aber damit macht dann Poor Things etwas ganz, ganz anderes, als es dann Frankenstein macht. Und da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da ist es dann auch ein Film, der dann sehr im Kontrast steht zu Barbie, glaube ich. Da wird es häufig auch als der bessere Barbie-Film bezeichnet, weil dann Bella, sagt ja auch schon der Name, ne, sie ist dann irgendwie das junge, schöne Ding, die dann hier mit einem Säuglingsgehirn die Welt erkundet. Oder zumindest es erstmal möchte, aber sie kann es erstmal nicht. Weil am Anfang des Films nämlich Goodwin, ihr Erschaffer, der dann von auch ihr einfach Gott genannt wird, also Goodwin, Godwin, dann einfach sozusagen die ersten drei Buchstaben genommen, der sich direkt auch als Erschaffer und als Gott zeichnet, als auch sein Gehilfe, Max, die wollen dann sozusagen Bella auch nur in den eigenen vier Wänden lassen, herumexperimentieren, an ihr forschen, wie reagiert sie auf gewisse Sachen, wie lernt sie langsam Sprache, aber nicht groß mit der Außenwelt und sie wirklich einsperren. Aber halt, was wir schnell lernen, ist, dass Bella sehr, sehr schnell lernt. Also anders als jetzt ein Kind jetzt nicht 18 Jahre braucht, um sozusagen wieder in einem Erwachsenenstadium zu sein, sondern innerhalb weniger Tage sie schon die ersten Worte sprechen kann, sie nach einigen Monaten auch schon wieder normal gehen kann und Sachen anfassen kann, aber sich immer halt noch so in einem frühpubertären Status so eigentlich vom Menschsein her und vom Frausein her vor allen Dingen halt dann anfühlt. Aber sie möchte ausbrechen, sie möchte die Welt erkunden. Und das ist sozusagen dann diese ganz typische Fish-Out-of-Water-Story, die man ja auch schon in ganz vielen Varianten im Kino kennt, dass jetzt irgendjemand Außenstehendes in irgendeine alte Welt diese besucht und dann irgendwie mit diesen Regeln irgendwie klarkommen muss. Und hier verlässt halt dann Bella ihr bekanntes Habitat, sie bricht aus dem sozusagen Gefängnis von Goodwin Baxter als auch seinem Gehilfen Max, dieser Goodwin Baxter sie auch freiwillig dann rauslässt. Also dann irgendwann erkennt, ja, sie muss halt selber die Welt kennenlernen, das Leben kennenlernen, deswegen ich entlasse sie. Und Bella verlässt halt ihr bekanntes Habitat und beginnt so langsam, das die gegebenen Regeln zu hinterfragen. Denn Bella ist sehr, sehr wissbegierig und hinterfragt sehr, sehr häufig so die etablierten Geflogenheiten, die man so macht, weil sie lernt dann relativ schnell einen Womanizer kennen, der sie durch die Welt führt, und sie hat dann so 3-4 Stationen im Leben, also sie besucht dann Lissabon, Athen unter anderem und lernt dann sozusagen das Leben dort kennen, und sie kommt erstmal mit den ganzen Regeln gar nicht so klar. Also wenn ein Baby schreit, warum darf ich es nicht einfach hauen? Ne, damit es Ruhe gibt. Und darf man eigentlich, wenn an einem Tisch, wenn man adlige Persönlichkeiten trifft, darf man die so einfach fragen, wann sie sich das letzte Mal selbst befriedigt haben und so und solche Sachen. Das gehört sich ja eigentlich nicht. Aber für Bella, sie kennt das alles nicht, weil sie auch relativ schnell ihren eigenen Körper auch erkundet. Sex spielt hier nämlich hier im Film auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und sozusagen die Begierde der Frau und wie sehr Sexualität in unserer Gesellschaft dann eigentlich tabuisiert ist und dann wieder an gewissen Stellen gar nicht tabuisiert ist. Aber das ist für Bella erstmal gar nicht verständlich, wann man sozusagen diese Grenze gezogen ist. Und da geht es dann im Film halt größtenteils dann um vor allen Dingen diese Regeln, die Gesellschaft halt auflegt. Und deswegen kommt es dann auch irgendwann dazu, dass Bella sich im Verlauf des Films auch irgendwann prostituiert, weil sie sozusagen Geld braucht. Und dann hier sehr spannend ist, dass dann diese Prostitution nicht tabuisiert wird oder skandalisiert wird, aber halt auch nicht irgendwie schön geredet wird oder so. Also irgendwie es findet keine Verteufelung so richtig statt, aber es wird halt auch, wie gesagt, nicht schön geredet, weil es ist zum natürlich einerseits Prostitution, die Frauen zu einer Ware degradiert, aber irgendwie ist es dann, bringt es der Frau auch finanzielle Unabhängigkeit einerseits. Und das ist immer so diese ganz großen Widersprüchlichkeiten. Das ist, was der Film auch immer ganz, ganz groß macht, weil dadurch, dass Bella das Leben kennenlernt, lernt sie sowohl die schönen Dinge kennen, als auch die furchtbaren Dinge. Und da ist auch ein ganz großer, zentraler Punkt dieses Films sozusagen die Grausamkeiten, die das Leben bereithält, aber auch die wunderschönen Sachen, die es gibt. Und irgendwie Bella muss das alles irgendwie in einen Kopf erstmal bekommen. Und da ist dieser Film teilweise dann wunderschön, aber auch furchtbar. Also auch nicht umsonst ab 16 freigegeben, anders als es dann Barbie gemacht hat, der dann eher so diese Themen ausgeklammert haben. Da ist dann hier Bella deutlich oder Poor Things deutlich direkter. Deswegen ist dieser ganze Film auch sehr von einem von so einer Widersprüchlichkeit geprägt, was sich auch im Setdesign einerseits auch wiedergibt, weil der erinnert halt sehr, ich habe schon gesagt, diese Fischaugenoptik von Georges Lanthimos, die ist hier auch sehr deutlich. Und hier ist nochmal anders als bei seinen anderen Filmen, die sind teilweise also auch nochmal sowas wie The Favourite, das hat ja auch in einem viktorianischen London-Setting stattgefunden. Das tut der Poor Things auch, aber nochmal in einer noch künstlichen, die Welt sieht noch künstlicher aus, noch mehr wie ein Set, noch mal wie ein Studio. Also kein Himmel, den man hier im Film sieht, der sieht nicht aus wie ein echter Himmel. Keine Wolken sehen aus wie echt, die sehen alle aus wie in einem Studio gezeichnet und auch total entfremdet. Also es erinnert teilweise auch sehr an den deutschen Expressionismus, aber halt auch ganz stark an solche Filme wie Brazil von Terry Gilliam oder die Tim Burton Filme. Also alles hat so eine ganz große Künstlichkeit, so eine Theaterhaftigkeit auch fast schon, die einerseits halt total grausam und verschroben sein kann, aber irgendwie auch teilweise wunderschön. Da hat man auch mal diesen Dualismus irgendwie auch sehr, 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 sehr stark im Film. Auch da wie ganz mit Farben und der Lichtstimmung gearbeitet wird. Der ist schon, deswegen ist auch sehr, sehr speziell, dieser Film, wie er auch aussieht. Ich glaube, der ist auch, der viele Leute auch abschrecken würde, aber dadurch auch total einzigartig irgendwie. Und das passt dann auch zu den Figuren im Film, weil die sich auch nicht so ganz eindeutig zuordnen lassen. Ne? Zum Beispiel dieser Goodwin Baxter, der Bella erschaffen hat, der ist nicht so wirklich eindeutig zuzuordnen, weil einerseits ist er natürlich herrisch und brutal und das schafft dieses Leben und will sie dann Bella auch zeitweise einsperren lassen, aber lässt sich dann auch überzeugen, nein, ich lasse dich doch gehen und ist dann auch in der zweiten Hälfte des Films sehr, sehr fürsorglich gegenüber Bella, wenn sie wieder Hilfe braucht und auch sehr, als sehr große Vaterfigur tritt er auf, deswegen er ist nicht so ganz fest einzuordnen. So sind fast alle Figuren im Film, Bella selbst auch, die man jetzt nicht nur als große Heldin, die quasi sich emanzipiert irgendwie von der Gesellschaft und dann die absolute Heldin ist, sondern sie auch Fehler macht. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend, wo man hier sehr viel interpretieren kann, sehr viel nicht eindeutig zuzuordnen ist, sondern sich damit sehr beschäftigen muss. Deswegen ist das auch so ein Film, der, glaube ich, anders vielleicht dann auch als Barbie, der dann auch, den fanden wir ja beide auch gut, muss man sagen, aber er macht es natürlich mainstreamiger, ein bisschen gefälliger. Sagen wir mal so. Da ist Poor Things die Variante, die deutlich unangenehmer ist, die deutlich unangenehmere Bilder auch teilweise zeichnet, gerade wenn dann Bella sich im Verlauf des Films auch prostituiert. Da macht sie nicht nur schöne Erlebnisse. Das wird auch noch sehr explizit gezeigt. Also man sieht im Film auch sehr viele Geschlechtsteile, weibliche als auch männliche. Und das hat, das ist nicht nur begiert und nicht nur schön, sondern halt auch teilweise traumatisch und gewaltvoll. Aber es hat ja wieder die komplette Bandbreite irgendwie, was das Leben so bereithält. Deswegen finde ich das irgendwie nochmal eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung mit diesen Themen. Weil sich Bella auch später auch mit, sie ist nicht nur dann sehr körperlicher, sexueller Mensch, sondern ab einem gewissen Stadium in ihrer Entwicklung will sie sich dann auch sozusagen im Geist weiterentwickeln und lernt dann die Philosophie kennen, lernt Menschen kennen, die sich mit der Philosophie beschäftigen, fängt dann auch irgendwann an, sich mit sozialistischen Ideen zu beschäftigen, tatsächlich. Und dann sagt sie auch an einer Stelle, als sie dann sich prostituiert, dass die für Frauen halt, dass die Ware ist, der eigene Körper. Oder sie sind Production of our own means, drückt sie das dann aus. Also hier auch eine ganz interessante Idee. Deswegen steckt der Film so voller vieler Ideen, die man, es ist sehr schwer, das alles so zusammenzufassen, weil das dann sehr, sehr viele Punkte hier angesprochen werden, aber es ergibt irgendwie dadurch, dass die Bella halt auch eine Reise macht, sich immer weiter kennenlernt, die Welt auch hinterfragt, warum ist das so? Warum ist zum Beispiel im Bordell so, dass sich Männer die Frauen aussuchen und nicht die Frauen die Männer? Also warum sagen denn nicht zum Beispiel die Frauen suchen sich dann den Mann aus? Wäre das nicht einfach die clevere Variante, damit das nicht ganz so psychologisch so gewaltvoll für die Frauen wäre? Ist einfach so was, eine Idee, wie sie das die so hineinwirft. Und das sind so ganz, finde ich, sehr, sehr spannende Aspekte, die der Film so anspricht, die dann halt auch nochmal so ein bisschen ähnliche Tonthematik wie vielleicht Barbie gemacht hat, wie so eine Frau sich in einer patriarchalen Gesellschaft zurechtkommt. Das ist ja auch im Film ja auch so, dass Barbie aus ihrer behüteten Welt nach außen kommt und dann merkt, was für Rollenbilder über Frauen existieren. Das macht ja Bella auch. Aber nochmal auf eine deutlich drastische und irgendwie auch nochmal durch diese Künstlichkeit, die diese Welt aufbaut, wirkt es dann irgendwie nochmal, finde ich zumindest, wie ich es empfunden habe, hat das nochmal deutlich, war es nochmal deutlich direkter irgendwie, hat sich das angeführt, dadurch, durch diese starke Künstlichkeit.
Und das passt alles in 140 Minuten.
Ja, ich meine, das ist ja in 140 Minuten auch schon ein langer Film, aber ich finde, ich habe das Buch kenne ich jetzt nicht, aber ich habe zumindest mir mal so ein bisschen die Zusammenfassung durchgelesen. Im Buch ist es wohl auch so, dass dann eigentlich der Gehilfe des Erschaffers von Baxter, also dieser Max, eigentlich mehr im Vordergrund auch steht. Den haben sie hier im Film ein bisschen zurückgenommen, der zwar schon eine wichtige Nebenfigur ist, aber eigentlich hier eindeutig Bella im Vordergrund ist. Und das sind auch teilweise, ne, die Figuren, wenn dann Bella den Sozialismus kennenlernt oder Philosophie kennenlernt, die lernt einen Zyniker kennen, der halt sagt, die Welt ist einfach verloren, die wird nicht besser, Menschen sind das Schlimmste, was es gibt, die zerstören sich bloß selbst. Die sind dann immer nur so für 10, 15 Minuten eigentlich wirklich im Film und dann macht Bella schon wieder ihre nächste Reise, ihren nächsten Reisepunkt weiter, ist irgendwo anders und irgendwie, das kommt sehr gut zusammen. Das ist auch irgendwie, Georges Lanthimos, die anderen Filme, die ich von ihm gesehen habe, die waren halt tatsächlich meistens noch langwieriger und nicht so gut strukturiert vom Storytelling her. Da hat es dann teilweise, waren da manche Szenen zu lange oder manche Szenen zu kurz und hier fühlt sich das genau immer richtig an. Es ist nicht so, dass hier jede Figur große Bühne bekommt, sondern das sind dann nur 3, 4 Figuren, die wirklich ein bisschen Storyflash bekommen, aber das passt total, weil ja Bella ja total im Vordergrund steht und ihre Weiterentwicklung, weil sie verändert sich ja gefühlt alle 20 Minuten so ein bisschen oder passt sich so ein bisschen an oder lernt oder hinterfragt wieder irgendetwas Neues. Deswegen funktioniert das für mich total gut und weil es dann auch so ein Zirkelschluss ist, weil man am Ende kehrt sie auch nach London zurück mit ihrem neuen Wissen. Also so eine ganz klassische Heldenreise, muss man sagen, die auch total hier deutlich wird, auch wenn es natürlich einerseits wieder hinterfragt, weil so die Heldenreise auch typisch männlich geprägt ist, aber hier ist natürlich ein sehr feministischer Film, der über sehr viele Ecken geht, aber trotzdem diese Heldenreise macht und macht diese ganz klassische Heldenreise, die ja einfach Storytelling-mäßig so gut funktioniert in der westlichen Erzählung wie kaum eine andere Erzählform. Deswegen ist es, glaube ich, auch was, weil der Film sich ja sehr strikt an dieser Heldenreise auch hält, funktioniert das auch in 140 Minuten, erzählt das eigentlich genau das, was es will.
Hast du eine Theorie, warum jetzt, sag ich mal, Barbie, der so viel mehr erfolgreiche Film ist und man von dem relativ wenig hört?
Ja, weil es natürlich, wie gesagt, George Lanthimos ein sehr, sehr eigenwilliger Regisseur ist. Es sind auch super viele visuelle Gags und wie halt auch die Welt aussieht, die sieht halt nicht echt aus. Und hat auch so teilweise auch es ist teilweise auch eklig, muss man auch sagen, wie dann halt auch Gehirne aufgeschlitzt werden, Körperteile aufgeschlitzt werden, wie sich der eigene Körper wird eben nicht nur als Begierde gezeigt, sondern irgendwie ist halt auch teilweise bösartig, was dort passiert. Das ist natürlich ein deutlich schwieriges Thema, was man irgendwie so behandelt. Da ist natürlich Barbie in so einer pinken Plastikwelt, ist natürlich dann für viele interessanter, was sich dann auch in Musicals und so weiter dann ja dann auch nochmal zeigt. Das ist ja, glaube ich, deutlich mainstreamiger als jetzt so ein Film, der jetzt so eine Kulissenhaftigkeit auch dazu nutzt, die bösen Seiten des Lebens zu zeigen. Und dann dieser böse, schwarze Humor auch teilweise, der durchkommt, dann auch Figuren halt, jetzt gibt es zum Beispiel dieser Verehrer, mit denen teilweise Bella unterwegs ist, der wird von Mark Ruffalo gespielt, auch ganz, ganz großartig von ihm, der so eigentlich am Anfang sehr ein Frauenheld darstellt, der dann im Verlauf des Films aber irgendwann merkt, dass er mit Bella gar nicht mithalten kann, sowohl körperlich als auch geistig und sich dann eigentlich nur noch in Alkohol und Glücksspiel vergibt und dann eigentlich nur noch so theaterhaft in den Himmel brüllt, warum denn diese Frau ihn so fertig macht und der mit ihr gar nicht mithalten kann. Das ist, glaube ich, super schwer so zu verkaufen, als jetzt so ein Ken und Barbie Film. Aber es ist trotzdem ganz lustig, dass es zwei Filme sind, die Feminismus oder Emanzipation und eine Frau, die irgendwie aus ihrer behüteten Welt irgendwie die reale Welt oder eine Form der realen Welt kennenlernt, so kurz hintereinander erschienen sind.
Vielleicht hat es auch was mit großem Werbebudget zu tun, ganz sicher sogar. Aber es klingt auf jeden Fall bekömmlicher, was Barbie gemacht hat. Gut, und ja, dann da war natürlich dann auch wieder, wenn du sagst, der ist dann am Ende FSK 16, hat man natürlich dann auch schon wieder einen Ausschnitt des Publikums weniger. Ja. Zumindest im Kino.
Ja. Und was ich auch noch ganz, ganz spannend fand, weil diese Grundidee halt, ne, das ist eine erwachsene Frau, die hat aber noch sozusagen den Verstand eines Kindes. Das spielt ja auch auf eine ganz etablierte Frauenfigur in der Erzählung an, ne, die Kindfrau. was es in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Varianten gibt. Also Effie Briess wäre zum Beispiel so ein bekanntes Beispiel in einer Kindfrau. Mila Jovovich in Das fünfte Element oder auch viele Rollen, die Audrey Hepburn gespielt hat. Also zum Beispiel bei Frühstück bei Tiffany ist so eine Kindfrau. Und Andrea Bamberger, das ist eine österreichische Pädagogin und Erziehungswissenschaftlerin, die hat mal hat so das eine Buch geschrieben über Kindfrauen. Was ist das überhaupt in der Popkultur? Und sie definiert Kindfrauen als, Kindfrauen sind weibliche Wesen, die verführerisch und unschuldig, erwachsen und kindlich zugleich sind. Als solche existieren sie nicht genuin, sondern ausschließlich als Projektion des Begehrens jener Männer, die sie als Kindfrauen ersinnen, ersehnen und erschaffen. Sie sind Kunstfiguren, an denen sich ihre Vorstellung von Weiblichkeit und Kindlichkeit übereinander legen. Ne, und das ist natürlich hier auch ganz klar, dass Bella wird von einem Mann erschaffen und dann auch von weiteren Männern irgendwie dann nochmal doppelt erschaffen, wie zum Beispiel diesen Verehrer, der von Mark Ruffalo gespielt wird, weil natürlich diese Kindlichkeit für viele Männer auch eine Anziehung ist, weil die ist irgendwie so naiv. Der kann man die Welt erklären und kann sich irgendwie so als großer Macker aufspielen. Die sind irgendwie noch so unschuldig, ne? Aber das unterläuft natürlich Bella total, weil sie auf jeden Fall nicht unschuldig ist mit ihrem sehr großen sexuellen Antrieb, als auch, dass sie dann irgendwann auch selber kein Interesse mehr an Männern hat, weil sie dann irgendwann dann sich auch geistig weiterentwickeln möchte. Und dann wird sie auf einmal, ist sie gar nicht mehr kindisch, weil sie dann doch die wirklich die Welt hinterfragt und die Grundpfeiler der Welt hinterfragt. Warum ist das eigentlich so? Warum machen wir das eigentlich so? Warum gibt es eigentlich arme Menschen? Warum müssen wir eigentlich arm sein? Oder warum müssen gewisse Teile der Gesellschaft arm sein? Da ist es dann auf jeden Fall keine Kindfrau mehr, aber sie startet halt als Kindfrau. Und es ist ja auch so ein bisschen Barbie, ist ja auch im Prinzip auch eine Kindfrau, kann man sagen, die auch mit einem sehr naiven Weltbild auf die reale Welt gelassen wird und dann sich so langsam weiterentwickeln muss. Da ist aber Poor Things noch deutlich radikaler in dem und auch mal deutlich direkter, dadurch, dass wirklich hier eine Frauenfigur am Anfang entsteht, die halt noch wirklich den Geist eines Kindes hat. Das ist natürlich so eine total abstruse Idee, ist sie so als Frankensteins-Art-Variante durch die Welt zu laufen. Deswegen finde ich das nochmal eine sehr interessante Auseinandersetzung mit diesem Tropus einer Kindfrau. Hm.
Klingt auf jeden Fall spannend, der Film. Also ich bin mal gespannt, wie das dann wird, wenn der aus dem Kino rauskommt, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Teil des Publikums auch auch zu Hause sitzt, sag ich mal, der sich für diesen Film interessieren könnte, oder ein großer Teil, weil das klingt jetzt auch ehrlich gesagt nicht nach Multiplex-Kino.
Wahrscheinlich ja nicht. Ich war zumindest bei mir im Kino, das war zumindest so zu 40%, 50% gefüllt. Es ist in der zweiten Veröffentlichungswoche, glaube ich, sind wir jetzt ungefähr. Das ist, glaube ich, noch ganz okay, aber es war jetzt auch ein eher Programmkino-Richtung, also wo Leute auch hingehen, die sich, glaube ich, eher für Film interessieren. Das ist wahrscheinlich, Multiplexe wirst du damit nicht füllen. Deswegen war auch mal sehr interessant, wie der am Ende läuft. Ich meine, die anderen Filme von George Lanthimos, die waren immer schon recht erfolgreich. Also der Favorite zum Beispiel, der auch einige Oscars ja gewonnen hatte, unter anderem für die Hauptdarstellerin Olivia Colman, der hatte dann, glaube ich, hat's mal gesehen, also der hat so 20 Millionen gekostet, Produktion, dann 100 Millionen eingenommen. Ne? Also das sind dann immer auch solche Filme, die sind sehr speziell, super, aber die sprechen natürlich auch ein gewisses Publikum an, weil die total eigen sind. Also keiner macht solche Filme wie Georgios Lanthimos. Wenn du da auch, wenn man ein, zwei Filme von ihm gesehen hat, dann erkennst du auch sofort an einem Trailer sofort, das ist wieder einer von ihnen. Nicht nur wegen der Fischaugenoptik, sondern auch an anderen Sachen. Deswegen glaube ich, damit hast du auch mal so ein Alleinstellungsmerkmal, und der macht halt nur alle 3, 4, 5 Jahre macht er mal einen Film. Deswegen ist das auch mal so ein bisschen für viele Leute, glaube ich, immer interessant. Und gerade hier, wenn das so inhaltlich auch reicher Stoff ist, ich muss auch sagen, ist, glaube ich, auch sein bester Film bisher, weil er halt hier, glaube ich, auch eine sehr gute Grundlage mit dem Roman hatte. Und dann hat er nochmal diese eigene Bildoptik und diese eigene Bildsprache nochmal draufgefropft, und das passt super, super gut ineinander. Wenn dann auch zum Beispiel, also in diesem viktorianischen London, da sind auch, also das Set-Design alleine ist auch so beeindruckend, dass dann diese Schulternpolster, die Frauen tragen in ihren Kleidern, die sind halt so 10-mal größer, als sie sein müssten. Also sie sind eigentlich so groß, dass die nicht durch keine Tür sozusagen passen und überall langschleifen, und das passt irgendwie auch gut zu dieser künstlichen Welt und diesen Kostümen, die Bella trägt. Und das ist irgendwie so sehr bildlich eindrucksvoll. Deswegen, ich glaube, da gibt es schon viele Leute, die das auch ziemlich cool finden.
Hm. Ich muss bei seinen Filmen immer an Lobster denken, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, wo aber, und da bin ich mir sehr sicher, nächstes Jahr hat ja das Filmmagazin 10-jähriges Jubiläum, falls ihr das noch nicht wisst. Und es war einer der ersten Filme, die wir in irgendeiner der allerersten Folge mal besprochen haben, tatsächlich.
Aber hatten wir den gesehen, also wirklich so besprochen, haben gesehen? Oder
nicht alle, nur? Nee. Nicht alle. Jemand hatte den mitgebracht und vorgestellt. Damals waren wir ja noch ein größeres Team.
Siehst du, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Weil ich habe den bisher auch noch nicht gesehen. Dann war ich da auch außen vor. Den habe ich auch noch nicht ganz dran geholt. Ich war noch nie in der Stimmung, weil ich mir immer dachte, jetzt ein Film, wo sich ein Mensch in Hummer verwandelt, weiß nicht, ist heute nicht so ein Tag. Der ist dann irgendwie Poor Things, obwohl der, glaube ich, wahrscheinlich sogar der härtere Film ist teilweise. Es ist trotzdem irgendwie nochmal universeller. Weil es geht natürlich, ist natürlich ein sehr feministischer, emanzipatorischer Film, aber er zeigt natürlich auch sehr gut, wie das Patriarchat natürlich auch Männer einhegt und schadet. Also das wird dann gerade in einer der letzteren Nebenfiguren, die im Film eingeführt werden, auch nochmal sehr deutlich. Da lernt man dann nämlich, weil ja Bella ja auch ein Leben hatte, bevor sie Bella war, da lernt man dann den Ehemann von Bella kennen oder den Ex-Ehemann. Das ist Alfred und das ist ein General, der halt nicht nur das Schlachtfeld ist nicht nur sozusagen sein Berufsfeld, sondern er sieht das auch seine Ehe, sieht er als Schlachtfeld, sondern man muss eine Frau erobern. Und wenn man das einmal eine Frau erobert hat, dann gehört die einem auch. Und der weibliche Körper ist sozusagen ein Schlachtfeld, das man erobern kann. Er sagt dann auch im Verlauf des Films, dieser Alfred, dass diese sexuelle Begierde von Frauen als auch Männern, die gehört halt unterdrückt. Weil die macht uns halt wuschig sozusagen und die macht uns zu schlechteren Wesen und wir verlieren halt unsere Sinne darüber. Deswegen müssen wir das eigentlich unterdrücken. Und er hat jetzt seine Lebensaufgabe, ist es auch als unter anderem als Mann, dass er das unterdrückt und er versteht deswegen auch nicht, warum dann Bella auf einmal ihren sexuellen Trieb wieder entdeckt hat. Und das gehört dann auch, wenn sie es nicht will, dann halt auch mit gewaltvollen Maßnahmen gehört sie dann unterdrückt, damit sie nicht mehr so sexuell aktiv ist und sagt dann eben auch, Männer müssen das tun. Und da sieht man auch, wie das Patriarchat halt hier die sexuelle Ausdruckskraft dann irgendwie einen unterdrückt. Deswegen ist das ja auch nochmal, glaube ich, so ein Film, der, wie gesagt, super viele Dinge irgendwie anspricht, aber ich finde irgendwie am Ende kommt dann das doch irgendwie alles zusammen, auch wenn es über sehr wilde Ecken geht. Man muss schon ein bisschen Fan von solchen Filmen sein. Also wer jetzt mit Brazil, also Terry Gilliams Film, auch was anfangen, glaube ich, der wird auch bei George Lanthimos viel Freude haben. Oder Tim Burton, als seinen früheren Tim Burton Filme, die sind genau auch so ein bisschen in die Richtung. Deswegen ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung für Leute, die mit solchen Filmen anfangen können und die halt durchaus von der Idee vielleicht von Barbie angetan waren, aber vielleicht mit der Ausführung dann doch ein bisschen zu massentauglich oder zu, sag ich mal, konsenskonform, dass dann so alle mit einem guten Gefühl rausgehen. So ist Poor Things nicht. Das hinterlässt auch halt die Widersprüche oder lässt die Widersprüche zu und spricht halt die Gesamt- oder eine große Teile des Lebens halt auch an, nicht nur die schönen Dinge. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, den ich fand. Und ich glaube auch Emma Stone wird hier auch zu Recht für ihren zweiten Oscar nominiert. Hat wahrscheinlich auch sehr große Chancen, ihren zweiten zu gewinnen nach La La Land, weil sie das auch sehr beeindruckend macht, wie sie halt sich mit jeder Filmminute sie irgendwie sich weiterentwickelt, erwachsener wird und halt trotzdem dieses Staunen halt hat über das Leben, weil sie halt das Leben gar nicht so kennt wie wir, sondern innerhalb von kürzester Zeit quasi diese in die Pubertät kommt und irgendwie als Erwachsene die Welt hinterfragt und das irgendwie zu beobachten, wie sie auch spricht, weil sie halt auch langsam erst die menschliche Sprache sozusagen kann und auch den Sprachduktus und wie sie Wörter formt und wie sie dann Sachen hinterfragt. Das ist auch nicht, wie wir Sachen formulieren würden. Finde ich auch da vom Drehbuch sehr gut umgesetzt, dass sie es so ein bisschen, selbst im Endstadium, nachdem sie sozusagen wieder eine erwachsene Frau mehr oder weniger geworden ist, sie drückt Sachen immer noch anders aus, als wir es ausdrücken würden, weil sie irgendwie eine andere Perspektive aufs Leben hat. Und das halt bis zuletzt auch so durchzuziehen, finde ich sehr, sehr stark. Deswegen ein sehr, sehr guter Film. Aber sehr, sehr auch speziell. Deswegen könnt ihr auch verstehen, wenn jemand das gesehen hat und sagt, ich konnte damit gar nichts anfangen, der ist ja auch weil er auch so voller Ideen steckt, auch visuell wie inhaltlich.
Empfehlung und Warnung zugleich, aber das ist doch eigentlich auch immer ganz gut.
Ja.
Ist doch schade, wenn alle irgendwas hypen, wobei manchmal auch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Mir hat es Lust gemacht, ich werde ihn mir wahrscheinlich anschauen nach deiner Empfehlung. Gab es denn noch was anderes, worüber wir sprechen müssten für unsere allseits beliebte Rubrik? Was gab es sonst noch? Letzte Woche hatten wir die großen Nominierungen drin. Seitdem irgendwas nix in Hollywood passiert?
Ich glaube nicht. Wir nehmen auch relativ schnell oder kurz danach auch, nachdem wir die Erstaufnahme hatten. Deswegen ist mir da jetzt auch nichts aufgefallen, muss ich sagen.
Dann bleibt es bei dieser Filmempfehlung. die ich da wahrnehmen konnte, dass es eine Empfehlung ist aus deiner Sicht. Und wir hören uns alle dann in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen.
Jo, macht's gut.
Bis dahin, schöne Woche, tschüss.
Tschüss.